Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Neuen Testament, dem Johannesevangelium, Kapitel 19, Verse 25 bis 28. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst.
Ja, schönen guten Morgen von mir. Ich muss ein bisschen höher machen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin kein Experte im Notenständer aufmachen. Aaron Köhler heiße ich, bin Pastor von mittendrin, aber nicht mittendrin Potsdam, sondern Cottbus. Und ich war hier 2011, glaube ich, zum allerersten Mal. Da waren Gottesdienste noch glaube ich, da oben, ne? Eine Etage höher. Es war, glaube ich, der vierte Gottesdienst, der bei mittendrin in Potsdam gefeiert wurde. Und seitdem gibt es quasi so eine kleine Verbindung. Und da ist ein Gedanke in mir oder in uns auch als Familie gereift, dass wir gedacht haben: Wow, sowas, was hier gerade beginnt, das würden wir gerne auch machen. Und es ist total cool zu sehen, was in dieser Zeit, in diesen 11 Jahren entstanden ist. Viele Gesichter sind nicht mehr da und dafür ganz andere Gesichter, neue Gesichter, und ein Produkt, ein Ergebnis aus dem, was hier passiert ist, ist eine Gemeindegründungsarbeit in Cottbus gewesen, und die haben wir vor 4 Jahren begonnen und freuen uns über diese Partnerschaft und dieses Miteinander. Vielleicht kurz ein paar Sätze dazu, dass ihr so ein bisschen Update habt, wer das ein bisschen mitkriegt. Also wir feiern auch aktuell Gottesdienste so alle 2 bis 4 Wochen, ist so ein Kernteam von so 30 Leuten, und im Gottesdienst kommen auch immer so 40 Erwachsene, 10 Kinder plus minus. Und vor kurzem haben wir einen Neuzugang bekommen aus Potsdam, die Melissa, die kennen einige von euch, genau, die ist zu uns gekommen und mit einem Anliegen, was uns total freut. Sie hätte große Freude, auch in Cottbus unter Studenten irgendwie eine neue Arbeit aufzubauen. Und dann haben wir Kontakt bekommen auch mit jemandem aus Dresden, der am Fraunhofer Institut arbeitet. Und es gibt einen Ableger in Cottbus, und der hat gesagt: Ich habe irgendwie auch so auf dem Herzen, nach Cottbus zu ziehen. Und der will jetzt nächstes Jahr hierher kommen. Und das sind gerade so spannende Entwicklungen, Bewegungen, wo wir merken, da passiert was. Und danke, wenn ihr da auch mit dran denkt, mitbetet. Und ihr seid immer wieder herzlich eingeladen, auch mal in Cottbus vorbeizukommen. Der Tim sagt immer, es ist die Stadt von den Bauern, aber auch bei den Bauern ist es ganz nett, und ihr könnt gerne euch überzeugen, dass es auch eine schöne Stadt ist. Ja? Ihr seid eingeladen, glaube ich, am 3. Juli, Tim, ja? Dürfen alle Potsdamer sich mal auf den Weg machen in die Provinz und uns besuchen, und ich freue mich darauf. Ja, was uns in den letzten Wochen bewegt hat, und das ist auch so ein bisschen der Einstieg in die Predigt, geht euch wahrscheinlich ähnlich, was die Bilder, die mittlerweile jetzt immer mehr auch kommen, was in der Ukraine passiert, dieses Kriegsgeschehen, was schwer zu fassen, zu begreifen ist, und gleichzeitig jetzt auch etwas, was uns so nahe kommt. Ja? Berlin ist überlaufen, ihr kriegt das hier auch mit, auch Cottbus wird ab nächste Woche zum Drehkreuz, eine von 3 Drehkreuzen in Deutschland, wo dann mehrere 1000 Flüchtlinge weitergeleitet werden, damit es nicht zu Engpässen kommt, sondern es eine gute Verteilung auch gibt. Und wir waren auch involviert in den letzten 2,5 Wochen, wo das dann so losging, damit zu machen. Immer wieder sind Leute angekommen an den Bahnhöfen, und alle mit ganz unterschiedlichen Geschichten, Traumas. Und da Leute aufzufangen, zu helfen, obwohl man die Sprache nicht sprechen kann. Und was mich total begeistert hat in dieser Situation, war zu sehen, wie viele Leute sagen: Okay, hier, wir müssen jetzt hier zusammenstehen, wir müssen aufstehen, wir müssen was tun. Wie viele Hilfskonvois sich auf einmal Richtung Ukraine gemacht haben, aber auch hier vor Ort, wie viele Leute ehrenamtlich mitgeholfen haben. Und gleichzeitig irgendwie auch zu merken, boah, da sind auch manche Spannungen, die da auf einmal hochkommen, ja, wo dann der Stadt vorgeworfen wird, ihr macht ja gar nichts, ihr sitzt nur rum und ich kenne die Leute, die da arbeiten und die reißen sich ein Bein raus, um da irgendwie das halbwegs gut zu managen und Leute zu koordinieren. Und dann gibt es Schuldzuweisungen, ja, eigentlich müsstet ihr doch ein bisschen mehr machen. Und dann Leute, die ich auch gehört habe, die gesagt haben, ja, manche, die helfen ja nur, weil sie gesehen werden wollen jetzt hier und sich in gutes Rampenlicht stellen wollen. Bei uns ist auch Oberbürgermeisterwahl, die spielt dann auf einmal auch damit rein, ja, wer macht da mit? Und wenn die Situation nicht so ernst wäre, dann könnte man da auch eine eigene Verhaltensstudie darüber machen, was passiert eigentlich jetzt in so einem Setting und was kommt da hoch? Und eine Frage, die ja, mir dadurch auch ein bisschen bewusst geworden ist, ist die, wie schaffen wir es, uns tatsächlich für andere einzusetzen, ohne auch irgendwie daran kaputt zu gehen, entweder selber oder in Bezug auf das Miteinander. Wie schaffen wir es in unserer Situation, wo wir so privilegiert gerade sind und sagen, wir haben keinen Krieg hier, wie schaffen wir es, uns für die anderen einzusetzen, ohne selber daran kaputt zu gehen? Und ihr habt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, mit einer Predigtreihe begonnen, die letzten Worte von Jesus. Also Worte, die er gesagt hat, kurz bevor er stirbt. Und ich glaube, die führen uns in das Wesen des christlichen Glaubens so hinein. Und ich glaube, in etwas, was unser Herz tief auch verändern und prägen kann. Und dieser Text von heute, ich glaube, der ist deswegen so unglaublich, weil da wird jemand dargestellt, der selbst sozusagen in seinem schlimmsten Moment noch den Blick hat für die anderen. Das wird hier über Jesus berichtet, dass er in dieser Situation kurz vor seinem Sterben seine Mutter im Blick hat und sagt, ich kümmere mich jetzt hier, wo ich gerade sterbe, mich darum, dass dir geholfen wird. Und ich glaube, wir können in diesem Text ein sehr starkes Geheimnis entdecken, was unser Leben auch verändern kann, sodass es uns vielleicht auch leichter fällt, anderen in ihren Nöten zu begegnen. In diesem Text gibt es zwei Zitate, die Jesus hier sagt, und die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Dieser Text zeigt uns zum einen, so warum Jesus stirbt, also dieses erste Zitat oder das zweite, ich habe Durst, und dann das andere, wie kann das unser Leben verändern, dieses Zitat, was Jesus verwendet in Bezug auf seine Mutter. Wir steigen mal ein, warum musste eigentlich Jesus sterben? Das wird hier in diesem Text auch so ein bisschen, kommt das zum Ausdruck, indem er sagt, ich habe Durst. Okay, vielleicht ist das nicht ganz so offensichtlich. Warum sagt Jesus hier kurz bevor er stirbt, ich habe Durst? Ich glaube, auf den ersten Blick könnte man sagen, na klar, Israel, es ist heiß, jemand hängt an einem Kreuz und er wird unter anderem an Herzkreislaufversagen sterben. Aber natürlich ist da eine brütende Sonne und er hat Durst, ganz klar. Und deswegen schreit er, ich habe Durst. Experten, die sich mit dieser Art auch von Tod auseinandergesetzt haben, mit dieser Kreuzigung, von denen hört man, dass das Verdursten, ja, sich eigentlich so anfühlt, auch wie so eine Art Verbrennung. Ja, also wir kennen Verbrennung, ja, man hat aus Versehen auf die Herdplatte drauf gefasst und es schmerzt. Und das Ärgerliche ist nicht nur, wenn das passiert, diese Verbrennung, ja, dass es wehtut, sondern oft auch einige Tage noch hinterher. Und bei dem Verdursten fühlt es sich eigentlich im Grunde genommen so ähnlich an. Ja. Es fühlt sich an, als würde ein Mensch innerlich verbrennen. Warum? Weil der Körper, jede einzelne Zelle braucht Wasser. Und er zieht dann alle letzten Tropfen, die irgendwo noch da sind, aus dem Körper heraus. Und das fühlt sich an, wie als würde man innerlich verbrennen. Und deswegen ist es eigentlich ganz naheliegend, dass Jesus hier sagt, ich bin durstig. Für den ersten Moment ist das sehr plausibel. Aber im zweiten Moment glaube ich nicht mehr ganz so. Weil wenn wir uns das anschauen, und vielleicht könnt ihr das auch in den nächsten Malen ein bisschen verfolgen von dieser Predigtreihe. hier ist die einzige Stelle bei Jesus, wo er sich über physischen Schmerz beschwert. Also als sie ihm die Augen verbunden haben und ihm geschlagen haben und zu ihm sagen, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen, da hat er nichts dazu gesagt. Als sie ihn ausgepeitscht haben mit Geiseln, ja, und er am Ende aussieht, könnte man sagen, fast wie ein rohes Stück Fleisch, weil diese Nägel sich in die Haut reinfressen und dann rausgerissen werden, hat er nichts gesagt. Als sie ihm eine Krone auf den Kopf gesetzt haben mit Dornen, die in seinen Kopf hineinspießen, als er durch seine Hände die Nägel durchgeschlagen bekommt, hat er nichts gesagt. Und dann sagt er auf einmal, ich bin durstig. Warum sagt er das? Und ich glaube, die Antwort ist, hier geht es um mehr als physischen Durst, was Jesus hier ausdrückt, sondern Johannes gibt uns hier einen Hinweis darauf, wenn er schreibt, als Jesus das sagte, weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Warum, wenn es mehr war als nur physischer Durst, warum sagt er das? Und das Interessante ist, dass dieses Bild von Durst in der Bibel eigentlich immer wieder auftaucht. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem Psalm, von diesem Lied gehört, Psalm 42, ein Text aus dem Alten Testament, wo es heißt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und was der Schreiber dieses Psalms hier ausdrückt, ist, so sehr wie Menschen oder Tiere ein Bedürfnis haben, Wasser zu sich zu nehmen, so sehr, sagt dieser Psalmist, brauchen wir Gott als eine Art Quelle, wo wir unseren Durst stillen können. Und gleichzeitig gibt es aber ein Problem. Und das begegnet uns auch im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament immer wieder. In Jeremia 2, Vers 13 steht, mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Und damit, in diesem Text drückt der Schreiber ein grundlegendes Problem aus, nämlich, dass wir zwar auf der einen Seite eine Sehnsucht nach Gott haben, aber dass wir eigentlich die ganze Zeit woanders versuchen, diesen Durst irgendwie zu stillen. Was die Bibel damit sagt, ist, es gibt etwas in unserer Seele, was wir mindestens genauso brauchen wie Wasser, wie unser Körper Wasser braucht. Es gibt etwas, was wir so sehr brauchen und das hat mit Gott und mit einer Begegnung mit ihm zu tun. Und die Bibel sagt, wenn du Gott nicht im Zentrum deines Herzens bekommst, wenn Gott nicht das ist, wo du sagst, das ist, was diesen Durst stillt, dann werden wir immer wieder diesen Durst auch spüren. Und vielleicht sagst du, ja, das ist eine totale Anmaßung, aber vielleicht kannst du dir die Frage stellen, wo merkst du vielleicht manchmal auch in deinem Leben, dass da so ein Durst ist? Ja, und ich bringe dir ein Beispiel von mir, wo ich merke, da ist es da, wo so eine Suche nach Anerkennung gesehen zu werden da ist. Ich habe ja ein bisschen berichtet von der Situation, die wir in Cottbus erlebt haben. Und ich habe dabei gemerkt, dass in meinem Kopf an manchen Stellen so dieses drin war, okay, hier ist jetzt gerade eine dringende Not. Und auch ich als Pastor, als jemand, der in der Kirche ist, möchte gerne mich so gut es geht in dieser Situation auch positionieren und auch zeigen, hey, wir machen ja hier auch was mit, ja. Wir sind hier mit dabei und packen mit an. Also nicht nur die anderen, die sagen, so, ich will irgendwie gesehen werden, sondern ich habe auch bei mir gemerkt, wow, da ist eigentlich so ein Durst da, in der Situation gesehen zu werden. Ja, als der, der in der Situation mit anpackt und der nicht einfach nur tatenlos mit zusieht, sondern der sagt, ich gebe hier was mit rein. Und du kannst natürlich sagen, ja, das sind die Cottbusser, die sind so ein bisschen komisch drauf vielleicht. Aber vielleicht schaust du oder kannst du auch auf dein Leben schauen und diese Frage auch stellen, so, was ist es, wo du auch merkst, Mensch, da habe ich eigentlich auch so einen Durst. Da suche ich in bestimmten Dingen etwas, wovon ich mir verspreche, dass ich gesehen werde, dass ich eine Anerkennung bekomme. Und ich glaube, egal, ob du Christ bist oder nicht, wir haben ständig dieses Gefühl, dass wir nach Anerkennung, nach Wert, nach Bedeutung, nach gesehen zu werden, dass wir danach dürsten und wir suchen überall. Und wir haben diesen Durst. Und jetzt schauen wir ans Kreuz und sehen, Jesus erlebt genau diesen Durst. Er erlebt so einen Durst. Warum schreit Jesus, dass er durstig ist? Ich glaube, er durchlebt etwas, was viel, viel schlimmer ist als die Nägel, die ihn durchbohren, als die Krone, die er aufgesetzt bekommt, als die Schläge ins Gesicht, sondern er erlebt, dass er abgeschnitten wird von dieser Quelle von gutem Wasser. Er wurde nicht mehr gesehen von seinem lebendigen, von seinem geliebten Vater. Warum ging er ans Kreuz? Er ging nicht nur, um für uns geschlagen zu werden oder sich heroisch irgendwie für jemand anders hinzugeben. Auch andere Leute tun das. Sondern Jesus ging sprichwörtlich quasi durch die Hölle. Und am Kreuz erlebte er diese Trennung von dieser Quelle. Und warum hat er das getan? Er ging dadurch, damit wir den Himmel haben können. Er ging in die Wüste, damit wir andocken können an dieser Quelle. Und das ist, was Jesus getan hat. Und ich glaube, je tiefer das in unser Leben auch hineinsinkt, umso mehr hat das Einfluss auf ganz viele unterschiedliche Bereiche. Er wurde durstig, damit unser Durst gestillt werden kann. Und deswegen darf ich zu Gott kommen, jederzeit. Darf ich, ohne etwas leisten zu müssen, darf ich zu Gott kommen. Muss ich nicht erst gesehen werden von Gott, damit ich dann sagen kann, okay, ja, hier, das und das habe ich vorzuweisen, sondern ich darf einfach kommen. Und ich weiß nicht, wer die Predigt halten wird, das wird dann viel um diese Frage oder das, was Jesus sagt, es ist vollbracht. Ja, es ist bereits alles getan, was wir dazu leisten können. Und ich glaube, dass das Auswirkungen hat. Wenn wir das mehr und mehr verstehen, dass wir eigentlich diesen Durst die ganze Zeit versuchen, woanders zu stillen, aber erleben können, dass wir ihn eigentlich in Gott bekommen. Und ich glaube, diese Veränderung sehen wir in diesem zweiten Zitat. Und das ist, finde ich, total bewegend, oder habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet, was da eigentlich passiert. In der Situation, wo Jesus eigentlich selber am hilfsbedürftigsten ist, hilft er. Und er sagt da, ich lese das nochmal vor, als Jesus, seine Mutter und Johannes, den Jüngern, den Jesus liebte, sah, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist dein Sohn. Und zu Johannes sagte er, siehe, das ist deine Mutter. Was passiert hier in diesem interessanten Zitat? Und ich glaube, dazu ist es wichtig, die Zeit nochmal herzunehmen, wo das gesagt wird. Es gab damals für ältere Frauen, für Witwen, für Waisen, es gab keine soziale Absicherung. Die einzige Absicherung, die man hatte, war die eigene Familie. Es gab keine Rente, es gab nicht irgendein System, wo das aufgefangen werden konnte. Und wenn man eben eine ältere, verwitwete Mutter hatte, dann war es dran, dass die Söhne sich darum kümmern, dass die eigene Mutter aufgefangen wird. Und Maria, die Mutter von Jesus, lebte bei Jesus. Ja, und Jesus hat sich um sie gekümmert. Aber jetzt stirbt er und damit entfällt sozusagen diese Aufgabe, die Jesus übernommen hatte. Und jetzt muss jemand anderes diese Situation übernehmen. Und deswegen sagt er, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu Johannes, dem Jünger, den Jesus liebte, sagt Jesus, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Aber es gibt etwas Komisches an dieser Situation. Wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, der weiß, Jesus hatte auch Brüder. Und eigentlich hat er auch Leute gehabt, sozusagen, die in die Fußstapfen von Jesus hätten treten sollen. Aber hier kommt nicht ein Bruder von Jesus ins Spiel, sondern der Jünger, den Jesus liebte, Johannes. Warum ist das so? Und ich glaube, es hat mit einer Dimension zu tun, die Jesus hier am Kreuz eröffnet, die wir sehen können, wenn wir uns Kirche anschauen. Nämlich am Kreuz von Jesus verändern sich alle Arten von Beziehungen. Oder anders ausgedrückt, wenn du Christ bist und heute Morgen hier bist, dann sind die anderen Leute in diesem Raum sozusagen auch dein Vater oder deine Mutter oder deine Schwester oder dein Bruder. Und Jesus sagt, das Kreuz, was da passiert, das verändert sozusagen alle sozialen Gefüge und haut die nochmal durcheinander. Und Jesus ist nicht nur für mich gestorben oder Jesus ist nicht nur für dich gestorben, sondern Jesus ist quasi auch für den, der links und rechts neben dir sitzt, genauso gestorben. Und er will, dass wir eine Leidenschaft entwickeln, das Beste zu wollen für diese neue Familie, in die Gott uns sozusagen auch hineinstellt. Und er will, dass wir eine Leidenschaft dafür bekommen, dass es auch Menschen möglich macht, dass sie in diese Familie mit hineinkommen können. Und ich möchte dir gerne die Frage stellen, spürst du so eine starke Verbundenheit zur Familie Gottes? Zu denen, die hier neben dir sitzen und die auch sagen, Mensch, ich glaube eigentlich auch daran. Spürst du das? Und wenn nicht, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo Gott uns neu herausfordern will. Und wie kann das gehen? Ich glaube, es geht dann, wenn wir auch wieder auf dieses Kreuz schauen. Ja? Was hat das zu bedeuten? Wenn wir da drauf gucken, dann sehen wir eigentlich, Gott sendet sein Wertvollstes, seinen Sohn, und er stirbt für uns. Und die Bibel spricht davon, als wir noch Gottes Feinde waren. Und im Kreuz sagt Gott uns, schau auf die Mühe, die ich es mir habe kosten lassen. Und das kann dich verändern, dass du dich einsetzt für andere, die das noch nicht erleben. Und das heißt, glaube ich, auch weil wir sozusagen nicht mehr durstig sein müssen und das in Gott immer wieder neu entdecken dürfen. Deswegen können wir auch uns dafür einsetzen, dass andere um uns herum diesen Durst gestillt bekommen. Und ich glaube, das gilt einmal in der geistlichen Dimension, dass wir uns einsetzen für Menschen, wo wir sagen, Mensch, ich wünsche ihnen so von Herzen, dass sie auch Gott als so eine Quelle erleben. Aber ich glaube auch im Physischen, dort, wo wir Not sehen, uns dafür auch einzusetzen. Und dazu ein zweiter kurzer Gedanke zum Schluss. In dem Text, in diesem Zitat, heißt es, als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und ich finde es total interessant, wen beauftragt hier Jesus, sich um die Armen, die Waisen und die Witwen zu kümmern? Er beauftragt den Jünger, den er besonders lieb gehabt hat. Ich glaube, wir haben oft eine Tendenz zu sagen, also eine Herausforderung in meinem Leben oder anstrengende Leute, mit denen ich mich abfinden muss, da mache ich schon mal mit. Ja? Aber es kann doch nicht im Sinne Gottes sein, dass ich mich jetzt hier zu sehr verausgabe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und dass wir die nicht einfach wegschieben. Aber ich glaube auch, dass dieser Text uns herausfordert und eine neue Dimension hinzufügen möchte. Könnte es sein, dass Gott uns manchmal gerade in herausfordernde Situationen hineinstellen will, nicht weil er uns überfordern möchte, sondern weil er sagt, ich traue dir das zu und ich stelle dich ganz bewusst in diese Situation hinein. Und ich glaube, wir haben ganz praktisch Möglichkeit, jetzt gerade in dieser Zeit, das auszuprobieren, wo Gott uns vielleicht hineinstellen will und auch an manchen Stellen herausfordert, dass wir uns einsetzen in Situationen, wo wir eigentlich gedacht hätten, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber Gott will uns, glaube ich, da drin auch herausfordern. Ihr könnt das Programmheft nochmal kurz aufschlagen. Ich lese nochmal dieses Zitat von Spurgeon, einem englischen Prediger. Und der hat gesagt, wer Christus mehr als andere liebt, erhält den ehrenvollen Auftrag, für die Gemeinde und für die Armen zu sorgen. Denke nie von einem bedürftigen Verwandten oder Freund, von einer Witwe oder einem Waisenkind. Sie belasten mich zu sehr. Nein, sage, es ist mir eine Ehre. Der Herr hat sie meiner Fürsorge anvertraut. Ich glaube, dass das herausfordernd ist. Aber ich glaube, dass das Evangelium uns auch herausfordert. Und schaue immer wieder auf diese gute Nachricht, auf dieses Evangelium. Jesus wurde durstig, damit dein Durst gestillt werden kann. Und deswegen können wir dann daraus etwas weitergeben von dem, was wir empfangen haben. Und wenn du in herausfordernden Situationen Menschen hilfst, dann sieh da drin auch, dass du es in Jesu Augen wert bist, in diese Situation gestellt zu werden. Er liebt es, dich auch in Herausforderungen hineinzustellen. Gott segne euch auf diesem Weg. Ich bete. Lieber Vater, danke, dass wir hier etwas vor Augen geführt bekommen haben, dass du dich zwar abgewendet hast von deinem geliebten Sohn, dass er Durst erlebt hat, weil er abgeschnitten war von dieser Quelle. Und ich danke dir, Jesus, dass du das für uns getan hast, damit wir bei unserem Vater im Himmel wieder diese Auftankquelle erleben dürfen. Und ich bete, dass das uns freisetzt, uns auch einzusetzen für die Menschen um uns herum, für Menschen, die gerade als Geflüchtete hierher nach Deutschland kommen. Bitte zeig uns und führe uns da, wo du es willst, dass wir uns einbringen. Amen.